möchte gerade noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der beste Freund für uns bist. Du hast uns so gern, dass du für uns dein Leben hingegeben hast. Größere Liebe hat niemand. Wir danken dir, dass du auch immer wieder zu uns sprichst durch dein Wort, und wir bitten dich, dass du uns die Herzen und die Ohren öffnest für das, was du uns auch heute Abend sagen möchtest. Schenk du Gelingen beim Reden, schenk du Gelingen beim Hören und beim Umsetzen dessen, was wir von deinem Wort her verstehen. Amen. Wir kommen heute zum dritten Sendschreiben der Offenbarung, zum Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamon. Wir lesen dazu den Abschnitt Offenbarung 2, die Verse 12 bis 17. Offenbarung 2, die Verse 12 bis 17. Da sagt Jesus: Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: Das sagt der, der hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tue Buße. Wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Jesus stellt sich dieser Gemeinde vor als derjenige, der das zweischneidige Schwert hat. Dieses Schwert wird am Ende vom Sendschreiben beschrieben als Schwert, das aus dem Munde Jesu herauskommt. Und genau so ist es ja auch schon im Einleitungskapitel von der Offenbarung, in Offenbarung 1 beschrieben gewesen, Vers 16, das zweischneidige Schwert, das aus dem Munde von Jesus herauskommt. Also für unsere Ohren klingt es schon ein bisschen merkwürdig, ein Schwert, das aus dem Mund herauskommt. Für uns passt das irgendwie nicht so recht zusammen. Aber wenn wir uns Gedanken machen, was ist denn die Bildsprache von der Bibel? Was bedeutet in der Bibel Schwert? Was hat das zu bedeuten? Wie haben wir das zu verstehen? Dann kann sich das uns sehr schnell erhellen. Und von daher ist es gut, wenn wir die Bibel auch immer wieder mit der Bibel selbst auslegen, durch einen Grundsatz der Reformatoren. Je mehr man in der Bibel liest und je mehr man die eine Stelle mit der anderen vergleicht, desto mehr schließt sich uns auch das Verständnis von der Heiligen Schrift auf. Und wenn wir uns jetzt fragen, für was steht das Schwert in der Heiligen Schrift als Bildsprache, das sehen wir zum Beispiel in Hiob 19, Vers 29. Das Schwert gebraucht wird für das göttliche Gericht. Oder in Römer 13, Vers 4, da wird das Schwert gebraucht als Bild für die richterliche Gewalt des Römerreiches, einer staatlichen Obrigkeit. Also beim Schwert geht es um die richterliche Gewalt, um das Gericht, das jemand innehat. Und ganz interessant zu dieser Bildsprache ist auch der Vers in Hebräer 4, Vers 12. Den lesen wir gerade, Hebräer 4, Vers 12. Da heißt es: Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist und Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Also das hier ist jetzt ganz interessant, diese Bibelstelle im Hinblick auf unser Sendschreiben. Denn hier wird gesagt, das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert. Und wo kommen Worte heraus? Aus dem Mund. Also Wort Gottes und Schwert, Mund, das passt ausgezeichnet zusammen. Wunderbar, wie die Heilige Schrift sich letztendlich selber auslegt und hilft, die eine Bibelstelle durch die andere zu erklären. Wenn Jesus nun sagt, ich habe das zweischneidige Schwert, dann ist dadurch eigentlich Mehrfaches ausgedrückt. Zuerst wird dadurch ausgedrückt, Jesus richtet nicht willkürlich, sondern Jesus ist in seinem Richten an sein Wort gebunden. Jesus richtet sein Wort entsprechend, so wie er es schon immer gesagt hat, so richtet Jesus. Dann ist noch etwas Zweites damit ausgedrückt. Nämlich das Zweite ist, Jesus ist derjenige, der das göttliche Gerichtsurteil über die Menschen spricht. Jesus spricht das göttliche Gerichtsurteil. Und mit einem Schwert tut man nicht einfach nur reden, mit dem Mund tut man reden, etwas sprechen, das Gerichtsurteil sprechen, mit dem Schwert, da tut man handeln. Und das ist auch noch damit ausgedrückt, Jesus übt auch das Gericht über die Menschen aus. Jesus spricht nicht nur das Gerichtsurteil, sondern er übt das auch über die Menschen aus. Ich weiß nicht, wie es euch ergehen würde, wenn Jesus uns jetzt hier erscheinen würde als derjenige, der so ein mächtiges, zweischneidiges Schwert hat, als richtender Herr, der da daherkommt. Wenn Jesus da vor uns stehen würde, da mit seinem zweischneidigen Schwert, vielleicht wird uns da ein bisschen Angst überkommen, weil wir uns fragen, habe ich nur alles richtig gemacht? Kommt Jesus nicht, um mich zu bestrafen? Oder vielleicht wird uns ein bisschen Unbehagen treffen. Oder großer Respekt. Doch das Wunderbare ist, wir, die wir Jesus als unseren Erlöser und Herrn kennen, wir müssen nicht Angst haben vor Jesus, der richtet, sondern wir sind ihm ja unendlich wertvoll. Er hat uns erkauft mit seinem eigenen Blut. Wir sind sein. Wir, die wir ihn als unseren Herrn und Erlöser kennen, wir müssen keine Angst vor Jesus haben. Auch vor Jesus als Richter nicht. Denn er hat uns ja erlöst von dem göttlichen Gericht. Er selbst hat die Strafe getragen, die wir verdient hätten, Angst vor Jesus haben. Denn er hat uns ja erlöst. Das müssen diejenigen haben, die sich gegen Jesus gestellt haben, die ihn verachtet haben. Und es ist so, wenn wir vielleicht in Sünde geschlittert sind, das passiert ja auch uns Gläubigen, da haben wir einen Sündenheiland. Wir dürfen zu Jesus kommen als denjenigen, der uns gerne vergibt. Wir dürfen ihm unsere Sünden bekennen und dann vergibt er uns und reinigt uns vor aller Ungerechtigkeit. Dann müssen wir Jesus gar nicht mit Angst begegnen, sondern dürfen dankbar sein, dass er unsere Gewissen auch wieder reinigt. Angst vor dem großen Weltenrichter müssen der Teufel und die Seinen haben. Diejenigen, die sich gegen Gott gestellt haben. Und so sind auch die Worte hier an die Gemeinde in Pergamon zu verstehen. Ich bin derjenige, der das zweischneidige Schwert hat. Das sind tröstende Worte. Das sind nicht angstmachende Worte, sondern tröstende Worte. Und inwiefern trösten diese Worte? Nun, wir müssen uns den weiteren Verlauf vom Sendschreiben anschauen und dann wissen wir, warum diese Worte trösten. Es heißt nämlich im Sendschreiben weiter: Ich weiß, wo du wohnst. Und jetzt sagt Jesus nicht weiter: Ich weiß, wo du wohnst nämlich in Pergamon, in der und der Straße, in dem und dem Haus. Nein, Jesus sagt nicht: Du wohnst in Pergamon, sondern er sagt: Du wohnst dort, wo der Thron des Satans ist. Was ist damit gemeint, der Thron des Satans? Nun, wir müssen uns mal vor Augen halten, wie die geschichtliche, kulturelle, geistliche, politische Situation damals in Pergamon war. Pergamon, das war so auf einem Hügel gebaut und da gab es so verschiedene Terrassen und auf einem Hügel, da war ein großer Kaisertempel. Pergamon war so das geistliche Zentrum vom Kaiserkult. Ein großes Zentrum vom Kaiserkult war in Pergamon. Über den Kaiser Domitian, der ja Herrscher zu der damaligen Zeit war, haben wir schon etwas gehört. Er ließ sich ja als Gott und Herr verehren. Und jetzt war es so, dass es nicht nur den Kaiserkult in Pergamon gab, sondern ganz viele andere Tempel von griechischen Göttern gab es dort auch noch. Der berühmteste Tempel dort war der Zeus-Tempel. Zeus ist ja der oberste Gott der Griechen gewesen. Und allein wenn man sich vorstellt, was die Ausmaße des Altars vom Zeus-Tempel waren, der Zeus-Altar, das sind gewaltige Ausmaße. 33 mal 35 Meter groß war allein die Grundfläche vom Zeus-Altar. Also das sind über 1000 Quadratmeter, muss man sich mal vorstellen. Um die 1000 Quadratmeter allein für den Altar, da hätten wir ein paar Mal Platz als AB Bern. Also riesig war dieser Altar. Übrigens, der ist heute in Berlin zu betrachten. Im Pergamonmuseum, da ist der Zeus-Altar aufgebaut. Dann war Pergamon weiter der Sitz des römischen Statthalters von Asien. Wir haben ja beim Sendschreiben von Ephesus gehört, Ephesus war die Hauptstadt der Provinz Asia, aber der Sitz des Statthalters, dort, wo die richterliche Gewalt war, war Pergamon. Schon wichtig zu wissen. Also die richterliche römische Provinz Asien war in Pergamon beheimatet. Und schließlich war Pergamon auch bekannt für seine riesige Bibliothek. Wahrscheinlich wisst ihr alle, was Pergament ist. Das wurde in Pergamon erfunden. Pergament, das ist ja ein Schreibmaterial von der Antike, was aus Leder hergestellt wurde, mit Bimsstein bearbeitet und so weiter. Und dann wurde es wunderbar beschreibbares Material, sehr teuer. Das wurde in Pergamon erfunden. Und jetzt gab es in Pergamon eine riesige Bibliothek, eine Bildungsstätte. Bildungshauptstadt könnte man auch sagen. 200.000 Schriftrollen soll es damals in der Bibliothek dort gegeben haben. Und jetzt müssen wir uns eins vor Augen halten: Diese Bildungsstätte, dieses Bildungszentrum war nicht ein christliches Bildungszentrum, eine Bibelschule oder so. Schön wäre es gewesen. Es war alles andere wie eine Bibelschule. Da gab es alle möglichen Philosophien, alles Mögliche war da vertreten. Aber die christliche Literatur war vielleicht unter Sektenkunde oder so versteckt. Ich weiß auch nicht genau wo. Jedenfalls war das keine Bildung, die man dort erfuhr, die zu Jesus hinführte, sondern eher eine Bildung, die von Jesus wegführte. Und jetzt, wenn man sich das ganze Konglomerat von Einflüssen anschaut, was da in Pergamon zusammenkam, einmal die geistige Sache mit dem Zeus-Altar, mit den Tempeln, mit dem Kaiserkult, dann die richterliche Gewalt, die dort das Zentrum hatte. Und wir wissen ja, Kaiserkult, Christen, das passt nicht so gut zusammen. Und wenn dann die Gesetzgebung und richterliche Rechtsprechung entsprechend ist, dann kommt es nicht immer gut raus für die Christen. Und dann eine Bildungshauptstadt, die von Jesus wegführte. Dieses ganze Konglomerat, denke ich, haben wir als Thron des Satans zu verstehen. Diese geballte Ladung an Einflüsse, die auf die Gläubigen in Pergamon hereinprasselte, das war nicht leichter zu bestehen als Gläubige, als christliche Gemeinde. Götzendienst, antichristliche Rechtsprechung und dann noch die Bildung, die vom wahren Gott wegführte, das ist der Thron des Satans. Übrigens, einige Ausleger, die meinen, nur der Zeus-Altar sei der Thron des Satans. Und wo steht jetzt der Thron des Satans? In Berlin. Also jetzt ist Berlin so die Hauptstadt vom Satan. Also es gibt einige Ausleger, die sehen das so. Aber so sehe ich es eben nicht. Und wenn jetzt Jesus dieser Gemeinde, die diesen vielen antichristlichen Einflüssen ausgesetzt war, sagt, ich habe das Schwert. Und zugleich sagt, ich weiß, wo du wohnst. Dann macht er ihnen Mut. Er sagt nämlich damit der Gemeinde in Pergamon, denkt dran. Denkt dran, ich bin größer. Ich bin größer als all die Einflüsse und Institutionen, denen du ausgesetzt bist. Und wenn die Institutionen und Einflüsse noch so mächtig dir erscheinen, noch so unüberwindbar, ich bin trotzdem größer. Ich habe nämlich das Schwert. Ich habe das Schwert, nicht der Statthalter von Asien, sondern ich habe das Schwert. Ich habe die oberste richterliche Instanz. Auch wir in unserer Gesellschaft sind Einflüssen und Institutionen ausgesetzt, wo wir je nachdem, wie die sich weiterentwickeln, Angst bekommen können. Oder mehr und mehr Ungerechtigkeiten erleiden müssen. Bereits jetzt ist ja zu spüren in der ganzen Bildungsinstitutionen, wie sich die antigöttliche Gender-Mainstream-Ideologie mehr und mehr breit macht. Und in verschiedenen Bereichen, da spüren wir heute sehr stark auch schon Auswirkungen davon. Oder im Bereich der Wirtschaft, übrigens der Gott, den man heute verehrt in unserem Land, ist das liebe Geld, Mammon, Wirtschaft. Und in der Wirtschaft, da kann man eine Entwicklung zu immer mehr bargeldlosen Zahlen entdecken. Es gibt sogar Diskussionen über die Abschaffung vom Bargeld. Und wenn man das im Kopf hat und im Kopf hat, was in Offenbarung 13 steht, nämlich dass eines Tages dieses antichristliche Tier aufsteht, wo ein 666 als Namen hat und dass man ohne das Zeichen dieses Tieres nicht mehr kaufen und verkaufen kann und sich bewusst ist, was für eine technologische Entwicklung bereits stattgefunden hat, bargeldloses, die Abschaffung des Bargeldes, das ist ja problemlos möglich. Also es ist gar nicht mehr so weit weg, dass sowas tatsächlich kommen kann. Das können wir uns im Bewusstsein halten. Und wenn wir das uns bewusst sind, kann das uns vielleicht auch Angst machen. Und dann kann auch uns die Entwicklung unseres Landes in politischer Hinsicht Sorge bereiten. Wenn wir mal betrachten, wie sich die Gesetzgebung innerhalb der letzten 20 Jahre verändert hat. Was da gekommen ist, mit dem Abtreibungsgesetz, mit den Gesetzen im Hinblick auf Homosexualität oder auch wie wir sehen, wie sich der Bund den christlichen Werken gegenüber verhält. Gerade neulich haben wir von der AB Bern, wie viele andere christliche Werke, auch einen Brief gekriegt vom Bundesamt für Sport, dass jetzt für die Lagerarbeit, wo wir machen, wo auch I&S berechtigt ist, wo wir Sport machen und so, dass die plötzlich keine Zuschüsse mehr vom Bundesamt für Sport bekommen. Warum? Nicht, weil wir so unsportlich wären, das wäre ja noch gerechtfertigt, sondern weil wir religiös-missionarische Ziele verfolgen. Und von daher sind die sportlichen Aktivitäten ja plötzlich nicht mehr sportlich förderungswürdig. Und dann streicht man diese Zuschüsse. All diese Entwicklungen, die können uns eigentlich Angst machen und Sorge bereiten. Doch eins dürfen wir bei all dem wissen. Was auch immer kommen mag, wir dürfen getrost bleiben, weil unser Herr und Gott, unser Erlöser, das zweischneidige Schwert hat. Nicht wir da in Bern, die haben das zweischneidige Schwert, sondern Jesus hat es. Er hat das letzte Sagen. Und mit ihm auf der Seite müssen wir vor nichts Angst haben. Die Gemeinde in Pergamon, die lebte bereits in äußerst schwierigen Situationen. Und wie verhielt die Gemeinde sich da drin? Das ist interessant. Jesus findet sehr, sehr lobende Worte. In Vers 13, da heißt es: Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist, und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Bei Jesus, da zählt nicht Kurzzeiterfolg, so wie das bei uns in der Welt der Fall ist, sondern bei Jesus, da zählt Langzeittreue. Und diese Langzeittreue, die Treue der Gemeinde, die entdeckte er bei den Christen in Pergamon. Und er lobt das. Das ist wunderbar, dass du so treu bist, du bedrängte Gemeinde, sagt Jesus. Nicht immer ist es bei uns so, in unseren Lebenssituationen, dass wir aufgrund unseres Glaubens verfolgt werden und Bedrängen leiden. Manchmal ist es auch so, dass wir aufgrund von Krankheit oder familiärer Umstände oder sonstigen Dingen gar nicht so leistungsfähig sind. Und wir leben in einer leistungsorientierten Gesellschaft. Und manchmal machen wir uns Vorwürfe: Warum machst du nicht mehr für das Reich Gottes? Warum bringst du nicht mehr missionarischen Einsatz an den Tag? Und dann kann uns das wie fertig machen, weil wir denken, ich sollte doch mehr für Jesus tun. Bei Jesus kommt es nicht so sehr darauf an, wie viele wir für ihn leisten können, sondern bei Jesus kommt es darauf an, ob wir ihm treu sind. Die Gemeinde in Pergamon, die war vielleicht auch nicht so stark missionarisch aktiv, weil sie das ganz schnell Kopf und Kragen hätte kosten können. Aber etwas war bei der Gemeinde. Sie war Jesus treu. Sie war Jesus treu. Und das lobt Jesus. Und jetzt heißt es hier, dass die Gemeinde sogar zu der Zeit treu war, wo Antipas, der treue Zeuge, getötet worden war. Wer war denn der Antipas? Weiß es jemand? Ja, ich auch nicht. Es weiß niemand so genau, wer das war. Aber was man sagen kann, weil der Johannes, der die Offenbarung ja aufgeschrieben hat, ihn mit Namen nennt, Antipas, deshalb geht man davon aus, dass das wohl eine bekannte, berühmte Persönlichkeit in der Gemeinde gewesen ist. Eine Säule von der Gemeinde. Und diese Säule der Gemeinde, die wurde jetzt getötet. Das weiß man auch, weil das hier steht in der Offenbarung. Wie getötet, das weiß man nicht so genau. Aber man kann sich ungefähr vorstellen. Entweder war das ein Lynchmord, dass man ihn einfach irgendwie um die Ecke gebracht hat, weil der die Wahrheit gesagt hat oder so. Oder vielleicht war das ein Gerichtsurteil, was gespickt war voller Ungerechtigkeit, ein ungerechtes Gerichtsurteil. Jedenfalls muss diese Tötung vom Antipas die Gemeinde in Pergamon tief erschüttert haben. Und die Gemeinde, sie blieb treu. Sie blieb treu, obwohl man Angst haben musste. Und wer ist jetzt der Nächste von uns? Wer wird jetzt als Nächstes um die Ecke gebracht? Die Gemeinde ließ sich nicht erschüttern von dieser starken Bedrängung, wo sie erlebte. Und wir fragen uns jetzt, was kann uns helfen? Was kann uns helfen, so fest und unerschütterlich zu sein oder zu werden im Glauben? Ich denke, zwei Dinge, die können uns ganz sicher helfen. Einmal die Liebe zu Jesus und zum anderen wenn wir daran denken, wie reich wir in Christus beschenkt sind. Die zwei Dinge, die können uns ganz sicher helfen, fest und unerschütterlich im Glauben zu werden. Denn achten wir mal drauf, wenn wir eingenommen sind von der Liebe zu Jesus, wenn die Liebe zu Jesus unser Herz erfüllt, wenn sie unser Leben bestimmt, dann ist die Liebe zu Jesus eine größere Macht wie die Angst vor den Institutionen oder Einflüssen oder Drohungen, die auf uns herkommen. Und wenn die Liebe in uns zunimmt zu Jesus, dann wächst auch die Festigkeit unseres Glaubens, auch für Zeiten, die schwierig werden. Es ist wie ein Baum, der tief verwurzelt ist, und dann kommen Stürme und die wehen und rütteln am Baum und so, aber der Baum bleibt stehen, weil er tiefe Wurzeln hat. Wenn wir tief in der Liebe zu Jesus verwurzelt sind, gibt das unserem Glauben festen Halt. Übrigens, ist ganz interessant, in 1. Johannes 4, 17 und 18, da steht ja, Furcht ist nicht in der Liebe. Es bezieht sich da auf das Gericht Gottes, aber wir können das auch auf das irdische Gericht beziehen oder wenn Menschen uns verurteilen. Wenn wir Jesus lieben, dann können wir angstfrei leben, weil die Liebe zu Jesus verdrängt wie die Angst. Die Liebe macht uns stark und gibt uns Zuversicht. Ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt. Wenn wir in der Liebe zu Jesus wachsen, dann können wir angstfrei leben. Aber so in den Grundzügen, im Grundtenor stimmt es doch. Und auch der Blick auf unseren Reichtum in Christus hilft uns, in Bedrängnis standzuhalten. Wir wissen ja als Nachfolger von Jesus, das sagt uns das Wort Gottes ganz eindeutig, dass auf uns als Jünger Jesu Bedrängnisse zukommen werden. Doch wir wissen auch, dass uns ein unglaublich hoher Lohn erwartet. Wir lesen dazu eine Stelle aus dem 2. Korintherbrief, 2. Korinther 4, 17 und 18. 2. Korinther 4, 17 und 18. Da schreibt der Apostel Paulus Folgendes. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Also, wenn bei uns die Liebe zum Herrn bestimmt ist, wenn bei uns das bestimmt ist, was nicht sichtbar ist, sondern das Ewige, das, was uns erwartet, wenn das uns ständig vor Augen ist, dann macht uns das fest im Glauben. Und wir fragen uns jetzt, wie sieht es bei mir aus? Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei uns aus mit unserer Liebe zum Herrn? Ist die am Wachsen? Ist die am Schrumpfen? Uns ist es ein Anliegen, dass die Liebe zu Jesus ganz klar wächst. Und was ist die treibende Kraft in unserem Leben? Was wollen wir anstreben? Das, was irdisch vor Augen ist? Oder freuen wir uns schon auf den Himmel und auf die Zeit, wo wir in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott leben können? Das Ewige, die himmlische Herrlichkeit? Wenn das das Bestimmte in unserem Leben ist, dann sind all die irdischen Dinge bei uns nicht so wichtig. Und dann ist es uns auch mehr oder weniger egal, ob man jetzt vom Bundesamt für Sport ein paar Tausender kriegt oder nicht, ob man anerkannt ist vor den Menschen oder nicht. Und so können wir dem Teufel viel, viel besser standhalten, wenn die Liebe zu Jesus und der Blick auf das Ewige unser Leben prägt. Die Gemeinde in Pergamon, die war eine gefestigte Gemeinde in ganz schwierigem Umfeld und doch war bei ihr nicht alles gut. Interessant, man kann zugleich gefestigt sein im Glauben, treu dem Herrn Jesus und doch kann nicht alles ganz super gut sein, nicht alles vollkommen sein. Der Paulus schreibt ja selbst, ich habe es selbst noch nicht ergriffen, ich bin selbst noch nicht vollkommen, aber ich strebe ihm nach. Und bei der Gemeinde in Pergamon war auch noch nicht alles vollkommen. Und ich nehme an, bei uns ist auch noch nicht alles vollkommen. Was war denn jetzt in der Gemeinde in Pergamon nicht ganz so gut, noch nicht vollkommen? Jesus sagt in den Versen 14 und 15, aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Das war also nicht gut bei der Gemeinde in Pergamon. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir genau lesen. Hier steht nicht, du duldest die Lehre Biliams bei dir. Das steht hier nicht, du duldest die Lehre der Nikolaiten, sondern es heißt hier, du hast Leute, die sich an die Lehre von Biliam und von den Nikolaiten halten. Die hast du bei dir. Das heißt, grundsätzlich war die Gemeinde lehrmäßig richtig aufgestellt, aber sie hatten auch Leute unter sich in den Gemeindeversammlungen, die waren nicht so recht lehrmäßig unterwegs. Die sind nach ihr Lehre aufgelaufen. Und jetzt die Frage, die sich uns natürlich stellt, ist, worin bestand denn jetzt genau die Irrlehre von Biliam und von den Nikolaiten? Nun, von Biliam, da steht's hier. Der Biliam, der hat ja das Volk Israel letztlich zur Hurerei angeleitet und dann auch zum Götzendienst verleitet und hat so den Abfall des Volkes vom wahren Gott herbeigeführt. Bei der Lehre der Nikolaiten, da weiß man nicht so 100% genau, was die war. Aber grundsätzlich geht man davon aus, dass es bei der Lehre darum ging, dass man so leben kann, wie man will. Quasi, dass ein freizügiger Lebensstil auch als Christ tolerierbar ist. Es gibt ja heute auch noch so Christen, in Anführungszeichen, die sagen, wir als Gläubige, wir sind gar nicht besser wie die Ungläubigen, aber wir sind besser dran. Und genau dahinter steckt ja ein Stück weit auch diese Lehre, wir können so leben, wie wir wollen eigentlich, sündigen und so. Jesus hat ja für unsere Sünden bezahlt. Ich bin gerettet, ich habe mich einmal bekehrt und jetzt kann ich so leben, wie ich will. Aber das lehrt uns die Bibel nicht. Das lehrt uns die Bibel nicht. Sondern wenn wir Jesus als unseren Erlöser einladen, dann laden wir ihn ja auch als Herrn in unser Leben ein, dass er über unser Leben bestimmen kann und unser Leben verändern kann. Durch Jesus sind wir eine neue Kreatur. Und Christus ist uns nicht nur zur Erlösung gemacht, sondern auch zur Heiligung, dass wir Gott immer ähnlicher werden können. Und diesen Aspekt, den haben wohl die Nikolaiten ganz offensichtlich ausgeblendet. Dass nun die Gemeinde, insbesondere auch die Gemeindeverantwortlichen, solche Leute bei sich duldeten und hatten, das hatte jetzt Jesus zu tadeln. Und vielleicht fragt sich der ein oder andere unter uns, warum tadelt Jesus das, dass solche Leute in der Gemeinde waren? Ist doch gut, dass die in die Gemeinde gekommen sind. Denn da werden sie ja mit der rechten Lehre gefüttert. Und wenn sie dann mit der rechten Lehre gefüttert werden, dann können sie ja auch ihr Leben ändern. Ich muss sagen, natürlich ist es schön, wenn auch solche Leute in die Gemeindeversammlung kommen, die Botschaft vom Evangelium hören, das ganze Evangelium hören, auch dass Jesus sie umgestalten will. Aber bei diesen Leuten ist ein Problem gewesen. Sie haben das wohl gehört, aber sie haben ihr Leben nicht geändert. Sie haben an ihrer alten Lehre festgehalten. Das Problem, die Menschen Die kehrten nicht von ihrer falschen Lehre um, sondern sie blieben bei ihrer alten Lehre und blieben zugleich in der Gemeinde. Und das ist gefährlich gewesen für die Gemeinde. Warum ist es gefährlich gewesen? Einmal deshalb, weil man nach innen wie nach außen dadurch etwas Falsches nonverbal kommunizierte. Da hat man nämlich nonverbal kommuniziert, wenn du an Jesus glaubst, kannst du so leben, wie die Leute das da gemacht haben. Und das ist nicht richtig. Und dann gab es noch eine zweite Gefahr. Nämlich, diese Leute waren ja lärmmäßig krank. Und dadurch, dass sie jetzt sich ständig in der Gemeinde aufhielten und mit den anderen Leuten auch Gemeinschaft hatten, bestand die große Gefahr, dass sich auch andere Leute an dieser falschen Krankheit, an dieser falschen Lehre ansteckten. Und deshalb sagt Jesus ganz klar, jetzt gilt's umzukehren. Deshalb tu Buße. Deshalb tu Buße. Eine Ansteckung, die ist auf jeden Fall zu vermeiden. Wie kann es überhaupt dazu kommen, dass eine Gemeinde, die eigentlich lehrmäßig goldrichtig steht, sich so einer Gefahr aussetzt? Nun, ein Grund mag sein, dass die Gemeinde sich in einem antichristlichen Umfeld befand. Und jetzt hat man nicht so viele Bekehrungen gehabt, weil die Leute eher antichristlich eingestellt waren wie prochristlich. Und jetzt ist man froh gewesen, wenn mal Leute in die Gemeindeversammlung gekommen sind und jetzt die Leute zu korrigieren, sie vielleicht vor den Kopf zu stoßen, auf ihre Füße zu treten, davor hatte man vielleicht Angst. Also ist verständlich. Oder eine anderer Grund mag gewesen sein, dass man vor lauter Liebe zum Sünder, und die sollen wir ja haben, vergessen hat, auch die Sünde zu korrigieren. Dass man sich nicht gewagt hat, die Sünde anzusprechen. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz vom christlichen Glauben, den Sünder zu lieben, aber die Sünde zu hassen. Doch jetzt zeigt sich ja ganz klar auch die Liebe zum Sünder darin, dass wir die Sünder ansprechen und den Sünder zur Umkehr zu bewegen versuchen. Buße tun. Dazu hat Jesus jetzt die Gemeinde in Pergamon aufgefordert, auch die Gemeindeverantwortlichen. Was hat es für sie konkret bedeutet? Buße tun in so einer Situation. Buße tun bedeutet, den Sünder auf seinen sündigen Weg anzusprechen. Und erst einmal versuchen, den Sünder zu gewinnen für den rechten Weg. Das hat für die Gemeinde und die Gemeindeverantwortlichen Buße tun bedeutet. Als allererstes versuchen, den Sünder für den rechten Weg zu gewinnen. Und jetzt kann es sein, dass der ein oder andere sich nicht hat gewinnen lassen. Was hat dann Buße tun bedeutet? Dann hat Buße tun nicht bedeutet, einfach dann sein lassen, sondern einen zweiten Schritt gehen. Nämlich den Schritt der Ermahnung. Nochmal nachdrücklich ihn ermahnen, dass er auf dem falschen Weg ist. Es ist nicht Zeichen der Liebe, wenn wir einen Menschen, der dem Abgrund entgegengeht, nicht warnen, sondern es ist der Liebe, ihn vor dem Abgrund zu warnen. Und wenn auch dieses nachdrückliche Ermahnen nichts hilft, dann braucht es zum Schutz der Gemeinde den Gemeindeausschluss. Dass man ihm wie Gemeindeverbot geht. Übrigens, so ein Gemeindeverbot oder so ein Gemeindeausschluss, das ist nicht einfach nur Schutz für die Gemeinde, um die Ansteckungsgefahr zu vermeiden, sondern das ist auch nochmal eine letzte Möglichkeit, den Sünder versuchen zu gewinnen, umzukehren. Denn wenn er merkt, ich werde ausgeschlossen von der Gemeinschaft der Gläubigen, dann ist es ein ganz deutliches Zeichen für ihn, ich bin irgendwie auf dem Holzweg. Ich muss mich überdenken, meine Gedanken überdenken. Ich muss meinen geistlichen Zustand überdenken. Und das kann ihm dann auch letztlich zum Segen werden. Gemeindezucht, Ermahnung, das ist nicht nur ein Thema damals gewesen für die Gemeinde in Pergamon, auch in unserer Gemeinde hier in der AB Bern. Auch wir sind herausgefordert, dass ihr Lehren nicht einfach so geduldet werden dürfen oder dass Menschen, die auf dem falschen Weg sind, einfach weiter ihren Weg gehen dürfen, sondern die müssen zurückgefunden werden für den rechten Weg. Und dann muss man das ansprechen. So Zeug anzusprechen, das ist nicht unbedingt die Lieblingsaufgabe von einem Pastor oder von einem Ältesten und so. Das braucht nämlich Mut. Oder auch als normales Gemeindeglied kann man ja auch Dinge ansprechen, die nicht in Ordnung sind und Menschen vom falschen Weg versuchen, auf den rechten Weg zu gewinnen. Das braucht Mut und Weisheit. Das braucht Liebe, ungeheuer viel Liebe und ein ordentliches Maß auch an Ernsthaftigkeit. Letztlich braucht es Gnade vom Herrn. Letztlich braucht es Gnade vom Herrn und damit das gelingt, sind wir alle auf Gebet angewiesen. Wir als Ältesten, wir sind deshalb auch sehr dankbar für alle Gebetsunterstützung. Wir brauchen die Gebetsunterstützung, damit wir die Aufgaben, in die Gott uns gestellt hat, auch in rechter Weise ausrichten können. Aber wir brauchen alle Gebetsunterstützung, weil wir alle ja auch immer wieder in der Herausforderung stehen, hier oder da Menschen zu korrigieren. Die Gemeinde in Pergamon musste Jesus damals zur Umkehr rufen. Ob sie umgekehrt ist, ob sie die Dinge angegangen ist oder nicht, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, was die Konsequenzen waren oder gewesen wären, wenn die Gemeinde sich nichts an den Umkehrruf gehalten hat oder hätte. In Vers 16, da sagt Jesus, tu Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Das ist interessant, das heißt, so werde ich bald über dich kommen. Dieses bald, das haben wir nicht zu verstehen mit dem Endgericht Gottes, das Jesus beim jüngsten Gericht dann über alle Gericht übt, sondern das ist in der Jetztzeit zu verstehen. Also die Gemeinde in Pergamon, die sollte das noch wirklich erleben, wenn sie nicht umkehrt, wie Jesus selbst Gericht hält unter ihnen. Übrigens, wir haben ja genauso ein Beispiel auch in der Bibel, in der Gemeinde in Korinth, da ging es ja auch drüber und drunter. Beim Abendmahl feiern, 1. Korinther 11, da haben einige ganz unwürdig das Abendmahl genommen. Die Reichen, die haben da ihre Flaschen Wein mit eingepackt und dann haben sie ein Gelage gemacht und so. Und die Armen, die saßen daneben und hätten auch gern mal ein Schlückchen Wein gehabt, aber sie mussten sich mit Wasser begnügen. Oder irgendwie so haben wir uns das vorzustellen. Und dann hat Jesus eingegriffen in der Gemeinde in Korinth. Etliche wurden krank oder schwach oder einige sind auch gestorben. Jesus hat eingegriffen, Jesus hat gerichtet, weil er dieses unordentliche Verhalten nicht geduldet hat. Und ähnlich ist auch diese Gerichtsandrohung hier zu verstehen. Jesus kommt und er wird dann für Ordnung sorgen. Er wird für die Gesundung der Gemeinde sorgen. Und jetzt heißt es hier weiter, dass Jesus gegen sie streiten wird. Es heißt hier nicht, dass Jesus gegen die Gemeinde streiten wird, sondern gegen wen? Gegen die Irrlehrer, diejenigen, die auf dem falschen Weg sind. Nicht gegen die treuen, gottesgläubigen, christuszentriert lebenden Menschen, sondern gegen die, die auf dem Holzpfad sind. Gegen die wird Jesus streiten. Und wenn man das so liest, könnte man fast denken, ist ja praktisch. Sind wir wieder fein draußen, muss ich die Sachen doch nicht ansprechen. Jesus erledigt es ja schließlich selbst. Aber ich muss sagen, dieses Tue Buße ist auch an die gesunde Gemeinde gerichtet. Denn achten wir mal, was passiert, wenn Jesus so richterlich einschreiten muss. Die Gemeinde mit den falschen Leuten ist ja doch irgendwie eine Gemeinschaft. Man hat untereinander Kontakt, untereinander Verbindung. Man hat physische Gemeinschaft, aber auch emotionale Gemeinschaft. Man ist irgendwie verbunden. Und wenn jetzt Jesus kommt und richtend eingreifen muss mit seinem Schwert, dann tut das weh. Es ist wie beim Leib. Wenn man da eine kranke Stelle hat und man lässt die kranke Stelle einfach krank sein und tut es nicht behandeln und dann muss man später mit einem Schwert kommen und das irgendwie so rausschneiden. Das tut weh. Das tut dem ganzen Leib weh. Und viel besser ist, wenn man die Wunde, die kranke Stelle behandelt. Von daher sollten auch wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, sondern die Dinge ansprechen und in Ordnung bringen, damit wir uns einsetzen können für die Gesundung des Leibes Jesu. Dazu fordert Jesus uns auf. Und das sind alle von uns gefordert. Im Gebet, im Reden und im Handeln. Und jetzt endet dieses dritte Sendschreiben, wie alle Sendschreiben auch, mit einem Überwinderspruch. Es heißt hier, Vers 17, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Verborgenes Manna. Das erinnert uns an das Manna in der Wüste, wo das Volk Israel befreit wurde und Gott das Volk Israel versorgt hat. Dieses Manna erinnert uns aber auch an Johannes 6, wo Jesus von sich selbst sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und dass wir Jesus aufnehmen sollen, ihn in uns aufnehmen sollen, wie das Brot. Und hier heißt es letztendlich, dem, der überwindet, der mir treu bleibt, für den werde ich sein wie so ein verborgenes Manna. Den werde ich versorgen mit dem, was er nötig hat. An geistlicher Nahrung, aber auch an allem anderen, was er zum Leben nötig hat. Dann heißt es hier weiter, dem werde ich auch geben einen weißen Stein. Was bedeutet der weiße Stein? Einige Ausleger, die denken da immer so an Amulette und so, das finde ich ein bisschen Blödsinn. Viel besser ist es, wenn man in der Bibel nachschlägt, wo ist da von Stein die Rede? Und dann werden wir plötzlich erinnert an das Priestergewand vom Aaron, vom hohen Priester. Da sollten ja die 12 verschiedene Edelsteine eingearbeitet werden mit den Namen der Stämme drauf. An diesen Stein erinnert uns dieser weiße Stein, weiß als Zeichen von der Reinheit. Und wenn jetzt Jesus, unser hoher Priester, uns einen weißen Stein gibt, dann bedeutet das letztendlich, und du bist mir so nah, wie die Steine damals dem Priester an seinem Schurz. Ich habe dich vor meinen Augen. Ich lasse dich nicht fallen. Ich halte dich ganz nah bei mir. Und dann gibt Jesus den Überwindern auch einen neuen Namen. Der neue Name steht für eine neue Identität. In Christus, da haben wir eine neue Identität. Und das Schöne ist bei dieser neuen Identität, die ist ganz persönlich. Ganz persönlich. Der Markus ist anders wie der Hans, ist anders wie die Christine, ist anders wie die Martha und so weiter. Jeder von uns hat eine ganz persönliche Identität in Christus. Jeder ist ganz persönlich verbunden mit Jesus. Und diese persönliche Freundschaft, die jeder von uns haben darf mit Jesus, dafür steht der neue Name, wo wir mit Jesus unterwegs sind, wo wir ihm treu sind. da dürfen wir diese wunderbaren Schätze in unserer Hand halten und von Jesus entgegennehmen. Soweit zur Auslegung zum dritten Sendschreiben.